Dieser Schock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlun-Glas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro – für Augenblicke, die leuchten.
This is Shock 2.
Hallo und willkommen bei einer weiteren Retro-Shortcast-Episode. Und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Andreas Thal. Hallo.
Hallo Michael, grüß dich.
Einmal mehr bin ich virtuell eingeladen ins Kautzner Computermuseum und darf mit dem Andreas in seinen Schätzen wühlen. Und auch heute hat er sich wieder ein Spiel für uns ausgesucht, wo es um ein Spiel geht, das eigentlich gar nicht so alt ist, aber auf einem klassischen System läuft. Und das ist diesmal das Spectrum. Ja, und genau gesagt, das ZX Spectrum 48K und 128K, glaube ich, sind die zwei Systeme, wo das Ding drauf läuft. Und das Spannende ist, ja, das ist ein System, da muss ich zu meiner Schande sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Zugang für mich gefunden, aber es ist ein System, was gerade in den letzten Jahren neben dem Sega Master System das System ist, wo ich am meisten Lust habe, mich damit zu beschäftigen und das für mich zu entdecken, einfach auch um so Lücken zu füllen. Und weil ich das Gefühl habe, dass sowohl beim Master System als auch beim Spectrum viele Spiele entstanden sind, die zum Teil gar nicht umgesetzt wurden oder anders umgesetzt wurden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal über ein Spectrum-Spiel reden. Ich hoffe, wir machen mal einen Podcast auch über die Computer, über das ganze Computersystem. Finde ich super spannend, die Geschichte rund um den Computer auch, soweit ich es schon gesehen habe. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, bevor wir über das Spiel reden, Spectrum, ist das jetzt einfach ein Teil mehr in deinem Museum, ja, das neben C64 und Atari steht, oder ist das schon etwas Besonderes für dich?
Ja, generell die Firma Sinclair, die das gebaut hat, und Sir Clive Sinclair war ja ein Ingenieur, ein sehr begabter, und mit dem ZX80 und 81 ja damals so die ersten erschwinglichen Geräte gebaut. Immerhin waren der ZX80 und ZX81 damals für schlappe 66 Pfund als Bausatz zu bekommen, während vergleichbare Computer wie der BBC Micro und so weiter an die 2000 Pfund gekostet haben. Also das ist dann durchaus eine Ansage, ne, die man da hat. Und so sind sehr, sehr viele Briten überhaupt einmal zum Computer gekommen. Und das Ding ist der ZX Spectrum, wie der Name schon sagt, im Spectrum hat, er kann auch schon Farbe, die 80 und 81 konnten ja nur monochrom und der Spectrum konnte auch Farbe. Der größte Unterschied im Vergleich zu einem C64, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, ist die Tastatur, weil das ist so eine, die 80er und 81 hat noch eine Folientastatur, weil sie einfach billig zu produzieren waren und die ist einfach grauenhaft zu programmieren, weil man tippen kann und man spürt nichts, und das Spectrum hat zumindest eine sogenannte Radiergummi-Tastatur. Also die Tasten fühlen sich wirklich an wie ein Radiergummi. So ein Kunststoff ist das, so ein Gummi. Und unter C64-Freunden gab es halt immer das Ding, naja, zum Spielen ist er nicht geeignet, naja, wenigstens radieren kannst damit. Ne?
Ich habe in meiner kompletten beruflichen Karriere, also eigentlich privat überhaupt nicht, kannte ich niemanden, der einen Spectrum hatte in Österreich, ja. Und in der Konsol- und Shock 2-Ära gibt es zwei Menschen, die mir beide erzählt haben, sie haben mit dem Spectrum quasi begonnen, das war ihr Computer, die anderen hatten einen C64, sie hatten einen Spectrum und sie waren in ihrer Bubble drinnen. Und das eine ist der Winnie Forster, ja, der auch die Gameplan-Bücher schreibt. Ja, da kann ich mich erinnern sogar, wir waren gemeinsam bei Rare. Und da hat uns ein Entwickler erzählt, dass er eben sein erstes Spiel am Spectrum geschrieben hat. Und das ist ja das, was du auch erzählt hast. Das Ding war super, ich sage jetzt nicht billig, sondern günstig, ja. Genau. Und das hat einfach dazu geführt, dass viele Kinder und Jugendliche das in die Finger bekommen haben. Und das ist der Grund, ja, neben BBC Micro und ähnlichen Sachen, wo ja auch dann noch in die Schulen und so, dann wenigstens Kooperationen dann vonstatten gingen, dass einfach diese gigantische Videospielindustrie in Großbritannien ja entstanden ist, ja, wo wir alle nur neidvoll immer hinschauen konnten, ja. Leider Gottes heute schon vieles nicht mehr, aber trotzdem, auch selbst heute, 2023, da geht's drüben doch um einiges ab, und viele Leute, inklusive den Firmenchefs von Frontier und so weiter, haben alle am Spectrum angefangen, haben ihre ersten Spiele veröffentlicht am Spectrum. Und das drum, dass das allein deswegen sollte man sich dieses System auf alle Fälle mal auch genauer anschauen. Also eines ist der Vinnie Forster, mit dem ich damals in Barriere war, und das andere ist der Alexander Amon, der auch Nightfall zu seinen C64-Freunden schauen konnte. Aber der hat eben, der war auch in so einem Spectrum-Bubble drinnen und deswegen der hat ein Spectrum besessen. Ich habe natürlich dann schon Videospielmagazine und so weiter gelesen und da gab es auch immer Screenshots von Spielen. Und ich habe mir gedacht, was wollen's, ja? Die drei Farben gefühlt, ja. Und da stand auch immer, es gibt kaum Scrolling und so. Und da habe ich gedacht, dann spielen wir halt China Sister weiter oder was auch immer. Ja. Oder auch wenn ich Elite gesehen habe dort und Elite auf meinem C64, ja, haben wir gedacht, okay, ja, also da versäume ich nichts da drüben. Mhm. Heute weiß ich natürlich, dass da durchaus einige Juwelen gab, die man versäumt hat natürlich.
Ja, also es nahmen einige Spiele, Serien dort den Anfang, weil die Oliver Twins, die berühmten, die haben da zum Beispiel auch mit einem ZX Spectrum begonnen. Ja. Und da viel, viel programmiert drauf. Und sehr viele Dizzy-Spiele kommen von dort. Also die berühmten, das rollende Ei da quasi, das kommt ursprünglich vom ZX Spectrum. Und auch Head Over Heels, einer der ersten ISO-Perspektiven-Spiele, kommt auch ursprünglich vom Spectrum. Und die Grafik ist meistens halt monochrom mit ein, zwei Farben noch dazu. Das liegt am Grafikmodus an und für sich und der berühmte Color Clash, den es auch gibt, weil der Bildschirm ist ja quasi in so Kästchen 8x8 Pixel eingeteilt und da muss immer die Farbe gleich bleiben. Ne? Deswegen, wenn die Sprite, wenn die Figuren am meisten durch den Bildschirm gelaufen sind, würden sie da ständig neue Farben bekommen und dieses Überspielen der Farben, das nennt man den berühmten Color Clash, und der wurde eben dadurch verhindert, dass man einfach monochrom macht, dann kann das nicht passieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Bilder sind gestochen scharf. Also das ist der Vorteil natürlich davon wieder. Sie sind sehr gut lesbar und auch gestochen scharf durch die hohe Auflösung.
Sie haben eine eigene Ästhetik. Ja, das kann ich heute als Erwachsener sagen und sagen, okay, dann möchte ich mich damit beschäftigen. Ich finde das eigentlich spannend, wie das aussieht. Ja, damals als Jugendlicher habe ich nur gedacht, naja, da habe ich am NES oder am C64 natürlich deutlich mehr.
Ja,
aber das Schöne ist ja wirklich, dass wenn man sich auch die Systeme von damals ansieht, egal ob 8 oder 16-Bit, du erkennst ja meistens an zwei, drei Screenshots sofort, welches System das ist.
Ja, definitiv.
Ein Mega Drive-Spiel schaut komplett anders aus als ein Super Nintendo-Spiel. Ein NES-Spiel sieht anders aus, ein Master System-Spiel von der Palette und ein C64-Spiel sieht komplett anders eben aus als ein Spectrum-Spiel und das waren jetzt so ein paar Systeme aufgezählt, ja. Obwohl die eigentlich alle ähnliche Generationen oft haben und ähnliche Specs haben, aber da ging es ja auch um Paletten und andere Dinge. Jetzt ist das aber eben ein System, das ziemlich legendär ist, aber auch heute erscheinen noch Spiele dafür. Liegt daran, dass einfach viele ihre Systeme horten und pflegen, ebenso wie bei Amiga, C64 und Atari und so weiter auch. Liegt aber auch dran, dass ja vor einigen Jahren auch eine Neuauflage mal gestartet wurde.
Genau. Und der ZX Spectrum Next. Ich springe mich an, willst du?
Genau, genau. Und auch da, auch im Zuge dessen habe ich irgendwie gemerkt, da kommen wieder mehr Spiele auch für die alten Systeme, weil sich halt Leute damit beschäftigen.
Genau, ja, der Next ist praktisch eine FPGA-Version des ZX Spectrum mit einer deutlich erweiterten Hardware, die auch mehr Farben und so weiter und auch mit dem Color Clash endlich zu Ende macht. Und viele Spiele, die aktuell entwickelt werden für den ZX Spectrum, kommen auch für den Next. Und der kann auch andere Systeme emulieren, wie der Amiga und so weiter. Das geht eh auch alles drauf. Aber der Next hat dem ZX Spectrum sicher einen Aufschwung bekommen, wieder, dass neue Spiele daherkommen. Ja. Es gibt eigentlich relativ viele neue Spiele für den Spectrum, besonders in England drüben, wo er eben weit verbreitet war, gibt es immer wieder so Programmierwettbewerbe. Und da ist es wirklich, da kommen wirklich gute Spiele raus.
Wo das Spectrum anscheinend auch zumindest ein bisschen verbreitet war Russland. Also ich weiß nicht, ob du nachrecherchiert hast, gab es denn dort offiziell oder wurde nachgebaut? Auch da gab es ja immer wieder Systeme, die dann dort, gerade wenn es auf einfachen Chips basiert sind, nachgebaut wurde. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest das Spiel, über das wir heute reden wollen, kommt aus Russland.
Genau, ja. Der ZX Spectrum war natürlich durch die Z80 CPU, die eingebaut war und die wurde ja relativ bald in Russland nachgebaut durch die U880 CPU, die es da so gab. Das war ja ein Klon der Z80 und Spectrum und Amstrad waren ja durchaus beliebt geklont in Russland, weil sie ja das nicht kaufen konnten, so direkt, so offiziell. Aber natürlich sind die geklont worden und dann
so wiederholt sich die Geschichte massenweise. Ne?
Oh ja. Und in Russland gab es deswegen, es ist sozusagen eine Fingerübung und dort ist die Retro-Szene auch sehr, sehr stark verbreitet, weil die auch günstig zu haben sind und die Emulatoren einfach sehr gut laufen und das so eine Herausforderung auch für viele junge Programmierer ist, dort diese Software eben zu machen.
Also ähnlich wie die Demo-Szene-Party,
meinst du, genau, dass es
einfach so einfach Wettbewerbe gibt, hol alles aus den letzten 48K raus.
Genau, ich liebe immer wieder bei der Revision Party zum Beispiel die 4K-Demos, wo es dann heißt 4K-Demos, ja nein, das heißt nicht 4000 Pixel Auflösung, sondern das ganze Demo ist 4 Kilobyte groß, ja, mit allem, was da reingehört. Und Wahnsinn, was da teilweise wirklich rausgeholt wird aus den Maschinen mit 4 Kilobyte Größe, ist Wahnsinn, wirklich. Also unbedingt mal anschauen.
Du schaffst nicht mal einen Textfile abzuspeichern, was weniger als 4K hat.
Ne? Das stimmt, ja.
Ja, sehr schön. Dann lass uns jetzt über das Spiel reden. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Einleitung gemacht, aber ich wollte einfach unbedingt ein bisschen noch über Spectrum auch plaudern, weil mich das echt auch beschäftigt und ich glaube, da werden wir auch ein bisschen was dazu machen, dann auch in Zukunft. Wie sieht's da aus? Was ist das für ein Spiel? Wie heißt's? Wann ist es erschienen?
Genau, wir sprechen jetzt von einem Spiel, das heißt Radax 4 und erschienen ist es 2018 für den Spectrum auf einem russischen Wettbewerb. Damals ist da gemacht worden und das ging als Sieger hervor. Und es ist ein Roguelike-Spiel, wie man es so weit kennt. Was du auch sehr gerne wie Vampire Survivors und so. Also einfach ein Roguelike, man rennt durch die Gegend, durch ein Labyrinth, durch ein zufallsgeneriertes Labyrinth. Und das war auch die Ursache, also der Grund für die Entwicklung dieses Spiels überhaupt. Das war nämlich eine Programmierübung vom Entwickler, vom Sanchez. Das ist die Gruppe, also übrigens Sanchez Group. Das sind eben vier Russen, die da das programmiert haben. Sanchez ist der Hauptprogrammierer. Und der hat als Fingerübung einen Dungeon-Generator gebastelt, der einfach quasi nur Dungeons baut. Und daraus ist dann so vom Team die Idee gekommen, hey, da bauen wir ein Spiel daraus. Ne? Und so ist binnen 3 Wochen das komplette Spiel fertig gewesen mit Musik und Grafiken und so weiter. Also unglaublich schnell hergerichtet. Und das Spiel hat aber dadurch keinen Schaden genommen. Im Gegenteil, es ist ein richtig schönes Roguelike geworden, das im Rundenbasiert funktioniert. Man steuert es entweder mit Joystick oder mit Tastatur. Beim Spectrum ist das immer so ein bisschen schwierig mit den Joysticks. Da gibt's verschiedene Interfaces. Das Kempston-Interface ist so das bekannteste drunter, das wird auch unterstützt und einige andere auch. Und man kann auch aber Tastaturbelegung komplett frei belegen, wie man es gerne hätte. Man kann auch praktisch WASD praktisch verwenden, wie man es modern heute kennt. Mhm. Und man steuert eben einen namenlosen Zauberer mit klassischem Stab, Rauschebart und Spitzhut. Von oben, von isometrisch gesehen, also von vorne leicht gekippt durch Dungeons, die sich vom Stil her verändern. Am Anfang sind es noch typische Kerker und mit Fackeln und so weiter und ein paar Grabsteine und so und später werden es eher höhlenartig. Und man muss wirklich ganz, ganz gezielt vorgehen, weil man hat 10 Lebenspunkte und es gibt Nah- und Fernkämpfer und wenn man hat immer einen Zug, wo man praktisch hinhauen kann oder sich bewegen und dann ziehen die am Bildschirm befindlichen Monster. Und nachdem immer abwechselnd gezogen wird und manche Monster mehrere Lebenspunkte haben, muss man immer schauen, dass man taktisch so klug vorgeht, dass sie quasi zu dir ziehen und du dann den Schlag ausführst oder eben mit einer Feuerkugel schießt. Man hat 10 Schuss, so Mana-Vorkommen, die man auch dann im Spiel dann quasi mit gefundenen Heiltränken und Mana-Tränken wieder auffüllen kann und sein Leben so verlängert, weil das ist, wie du weißt, Roguelikes. Tod ist, man beginnt wieder von vorne.
Ist es ein richtiges Roguelike eigentlich oder ist es ein Roguelite? Also gibt es Dinge, die bestehen bleiben?
Nein.
Also
das heißt, jeder Run ist wirklich komplett von vorne. Das Einzige, was man weiß, ist, was die einzelnen Tränke bedeuten. Also rot ist immer Lebensenergie, blau ist immer Mana. Und ansonsten sind alle Level immer komplett random und man nimmt auch nichts zwischen den Runs mit.
Okay.
Also ist wirklich ein klassisches Roguelike, wie man es so kennt. Und ich mag die Dinge normalerweise nicht sehr. Also ich bin kein großer Roguelike-Fan. Aber dieses Spiel. Aber
das sagt doch jeder, bis er dann anfängt zu spielen. Und ich glaube, die sagen, sie mögen es nicht, ja, die haben einfach nur nicht die Zeit dazu. Ja, das ist, also mir geht's ja auch so. Ich mag das Genre eigentlich auch nicht, weil wenn mir das Ding dann gefällt, dann ist das so ein Ding, was ich dann wieder 100 Stunden spielen muss.
Und das wie heißt dieses eine Spiel, was du auch so viel gespielt hast, wo man die griechischen Götter, Hades. Wo man Hades? Hades, ja, genau.
Das Schlimmste kommt als ein zweiter Teil. Das ist ja furchtbar.
So. Den ersten Teil habe ich auch gespielt, eine Zeit lang, aber da habe ich dann irgendwann aufgehört. Das ist mir einfach, ich weiß nicht, ist nichts für mich. Aber Radax 4, das starte ich immer wieder gern auf dem Originalsystem und spiele es dann einfach 2, 3, 4, 5 Runden und dann ist wieder gut und cool. Dann habe ich es wieder. Ja, also gut, das ich glaub, lockt mich immer wieder hervor.
Das ist beim echten Rook-like wahrscheinlich auch einfacher, weil du ja nicht diesen Drang hast. Na, dann verliere ich halt 5 Mal hintereinander, ja, habe ich halt 5 Stunden investiert, aber ich habe dafür dann endlich die stärkere Waffe und kann dann beim 6. Mal vielleicht 10 Zentimeter weiterkommen. Das ist das Problem am Rook-lite, ne? Dass du halt dann schon investiert, du grindest halt dich hoch in Wirklichkeit, notfalls, ja, und wirst halt sowohl der Charakter wird besser, als natürlich du
der in Skill auch, ja.
Deinen Skill. Beim Rook-like geht es eigentlich nur um deinen Skill, ja, was
nicht, und sehr viel Glück.
Ja, Glück und Skill halt, was natürlich nichts Verwerfliches ist, aber natürlich auch ein bisschen den Suchtfaktor für mich zumindest mindert. So.
Ja, es ist teilweise ist halt das der Glücksfaktor beim Rogue-like wirklich sehr hoch, ne? Weil es gibt auch bei Radax 4, weil in die einzelnen Kisten, wo man was findet und auch Gräber und so weiter, ja. Die werden halt platziert zufallsmäßig und es kann passieren in einem Level, dass du wirklich genau zur rechten Zeit immer deine Lebenspunkte und so weiter auffüllen kannst und in manchen hast du im ganzen Level kein oder zumindest nur einen, den musst du mal finden. Und dann hat man wirklich sehr viel Pech. Aber ja, dann geht man in die nächste Runde. Ne? Und das
jetzt hast Ziel, du schon, also, jetzt hast du angesprochen, normal nicht dein Genre, das Spiel ist etwas, das dich immer wieder fesselt. Mhm. Warum? Ja, weil, wie gesagt, klar, es ist ein echtes Rook-like, aber sowas gibt es halt auf modernen Systemen auch jede Menge. Ja, selbst wenn man jetzt so Dinge wie Hades und so weiter ausblendet, gerade auch so kleine Spiele. Was ist da dran? Ist es die Faszination, am Spektrum zu spielen? Oder gibt es da noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, das trifft genau meinen Nerv?
Der Vorteil, warum ich es sehr gern mag, ist, es geht rasend schnell. Also man muss nicht warten, einfach nur zack, draufdrücken, Feuerknopf drücken und los geht's. Also das Ding haut einfach hin. Es funktioniert, man drückt, man geht hin, man stirbt, packt, zwei Sekunden später ist man wieder mitten im Spiel. Das geht wirklich schnell und das gefällt mir persönlich extrem gut. Das ist ein ganz wichtiges Ding, wenn ich dann warten muss zwischen den einzelnen Levels, wenn die wieder laden muss und so weiter. Das wäre nix. Und auch die Musik gefällt mir sehr gut. Das ist einer der wenigen Spiele, wo mir die ZX Spectrum Musik gut gefällt. Ab 128 Kilobyte RAM, also wer einen ZX Spectrum 128 hat, der kann sich auch die Musik einschalten lassen. Die mit 48K gehen da leider leer aus, aber das macht nichts.
Irgendwo gibt's Grenzen, ja.
Genau.
Jetzt haben wir auch bei den letzten Folgen immer wieder besprochen, okay, es sind Spiele entweder für aktuelle Systeme, die über Retro sind, oder für Retro-Systeme, die es auch auf aktuellen Systemen gibt. Wie sieht's da aus, ja? Für welche Spiele außerhalb des Spektrum gibt's das Ding auch noch? Oder gibt's nur für Spektrum? Und wenn ich spielen will, was kostet mich der Spaß?
Das Spiel gibt es nur für den Spectrum. Also es ist wirklich, um es spielen zu können, muss man sich auch einen Emulator besorgen oder eine Spectrum Next. Das geht auch. Und dann kann man, wie gesagt, auf Emulator und sonst wieder Spectrum. Das ganze Spiel kostet 1 Euro. Das ist wirklich viel sehr gut investiertes Geld, kann ich sagen. Man bekommt eine Image-Datei, die kann man sich in jeden besseren Spectrum Emulator reinladen und das funktioniert sofort. Da hat man auch keine Probleme, was die Joysticks und so weiter angeht, also die Controller. Und also, ja, 1 Euro, gut investiertes Geld.
Ja, wobei ich bin gerade auf einer Seite, die heißt, ich hoffe, es ist eine legale Seite, ja, die heißt Spectrum Computing. Und da steht sogar, es ist jetzt Freeware schon inzwischen. Und nicht nur das, da gibt's wenn ich da runterscroll zu den Downloads, gibt's auch die Möglichkeit, da drauf zu drücken und dann startet anscheinend im Browser ja. Ein Emulator und ich kann loslegen.
Okay, na, ich kenne nur die Demo-Version davon.
Ja, vielleicht ist das auch die Demo gewesen, aber auf alle Fälle da steht.
Also man kann sich auf jeden Fall mal anschauen, wie das funktioniert und wie das läuft und so weiter. Also es macht wirklich Spaß, weil man immer wieder ablegen. Also es ist extrem taktisch, das Ganze, weil man wirklich immer wieder abwägen muss. Bewegt man sich weiter, nimmt man den einen Gegner da oder läuft davon und mit der Gefahr, sich noch 2, 3 auf die Backe zu heften. und dann nicht mehr auszukommen. Also es ist wirklich schön taktisch. Man hat in Ruhe Zeit auch das Ganze, weil es kein Stress ist, Runden passiert und so weiter, dass man da quasi sich überlegt, jeden Zug, den man macht, oder eben sehr, sehr schnell agiert. Wenn man dann quasi in der Mitte ist, also es gibt 9 Levels insgesamt, in der Mitte kommt, findet man dieses namensgebende Kugel von Vradax und dann erscheint der auch, weil Dungeon Master, wer kennt das nicht, ne? Da kommt der böse Held und haut einem die Leute kaputt, die man so schwer gefunden hat und herangezüchtet hat und holt sich dann auch noch die Kronjuwelen. Nee, das geht nicht, da kommt der Chef persönlich und der hat das Problem, der ist immun gegen alles, also den kann man nicht umbringen, man muss abhauen. Aber er schießt wenigstens auch nicht. Das ist sehr positiv. Und so muss man immer wieder abwägen, Vorrücken, Rückzug und wieder den Weg nach oben finden.
Das also Ding ist sogar noch auf Datasette auch noch für 25 genau. Euro released worden und so.
Sehr genau, cool. Es gibt auch eine physische Version, ja, für alle, die es gerne nach Hause legen wollen.
Sehr coole Sache, ja. Also, ja, spannend, was da in der Spektrum-Welt noch passiert. Und wie gesagt, ich muss mich da mehr einlesen im Spektrum. Finde ich ein super spannendes System, weil es einfach eine tolle Geschichte hat und vor allem auch so eine, warum ich spannend finde, so eine Wurzelgeschichte ist. Sprich, kennt man sich im Spektrum aus, dann sind das genau die Leute, die später dann die anderen Firmen wie Codemasters und so gegründet haben, wo dann eigentlich dann, ja, die spannenden neueren Sachen auch heute noch passieren.
Absolut, ja.
Andreas, vielen Dank für diesen spannenden Tipp von dir. Vor allem das Schöne ist ja, wir reden hier nicht nur über altes Zeug, sondern wir reden über neues Zeug auf alten Systemen, das heute auch noch Spaß macht und so soll es weiterbleiben. Demnächst gibt es schon die nächste Folge mit dir und ich bin sehr gespannt, was du uns da vorstellst.
Jupp, wird man sehen.
Dieser Schock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlun-Glas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten.